die Facebook-Debatte kocht. Wir lasen zwei aktuelle Werke zur Situation. Jean Lanier's You Are Not a Gadget, A Manifesto und Frank Schirmacher's Payback. Die Facebook-Debatte, die vielzitzige Sau seit Monaten durchs Dorf getrieben von den üblichen Narren, Politikern auf Gefahrensuche, gut riechenden Wochenblättern mit Umsatzsorgen und Schriftstellern mit inhärentem oder vertragsbedingten Schreibzwang, ließ uns zunächst nur eine Augenbraue lupfen. Zu nichtig waren die Anlässe und zu offensichtlich die Gänsefuß umfassten Argumente. Die Debatte schien aufs muttersprachliche Publikum zu zielen, was stört uns deutscher Wahn. Doch speziell die letzten Wochen brachten mit den als brachial empfundenen Änderungen der Privacy-Einstellungen von Facebook eine Welle auch internationaler Wortmeldungen, die uns als progressives und social vernetztes Literaturmagazin veranlasste, zu schauen, ob es sich um einen Sturm im Wasserglas oder tatsächlich um die menschheitsvernichtende digitale Sinnflut handelt. Wie der ähnlich gelagerte Wirbel um das Anfang des Jahres von Datenkrake Google eingeführte Pendant zu Facebook, Twitter und ähnlichem zeigte, ist der Name des Teufels relativ belanglos, die Furcht nur scheinbar zielgerichtet. Gut also, wenn sich jemand zurücklehnt und der Sache mit etwas Tiefgang zu Leibe rückt. Was geschehen ist und hier beispielhaft gelesen, rezensiert und auf Gehalt geprüft wird, am Beispiel zweier sehr unterschiedlicher Werke. Auf der einen Seite des großen Wassers schrieb Jean Lanier »You are not a gadget, a manifesto«. Und der deutsche Beitrag zur Diskussion kommt von Frank Schirmacher und heißt »Payback, wie durch die geballte PR-Macht eines FAZ-Herausgebers mittlerweile jeder halbwegs Interessierte weiß«. Buchtitelnd übernimmt Schirmacher den aktuellen US-amerikanischen Hang zum halbseitigen Subtitle und kombiniert ihn mit furchterregendsten deutschen Worten, nämlich »Warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht wollen und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen«, verspricht Heiland Schirmacher, und wir sind fast dankbar, dass die Übersetzung Jean Laniers Werks, die im Oktober 2010 in die Regale kommt, nur viertel so lang und bekloppt »Warum die Zukunft uns noch braucht« untertitelt ist. Der Tenor ist klar, wir sind in Gefahr. Die Gefahrenquellen jedoch sind noch nicht vollends ausgemacht und werkseigen durchaus auch widersprüchlich. Sieht Lanier den Menschen vor allem in der Gefahr, sich in seiner Denkweise der des Computers anzugleichen und sich dann quasi downzugraden, sieht Schirmacher die Sache mit einem leichten Twist. Er sieht die Gefahr, dass der Mensch verlernt, gründlich zu denken, begründet in einer Unfähigkeit, ausdauernd auch komplexen Sachverhalten zu folgen. Multitasking killt der Bildungsroman. Der Computer übrigens ist hier natürlich weder der einzelne noch der vernetzte PC, auch nicht das Internet. Es geht natürlich um das Web 2.0, den menschengenerierten Input ins Google-indizierte Netz und die permanente Kommunikation mit diesem und über dieses Netz, der als Ursache für allerlei Malaise ausgemacht wird, wie wir gleich sehen werden. Stehen. Gérard Lanier konfrontiert uns in You Are Not a Gadget sehr schnell mit dem Urproblem, welches aus seiner Sicht auf den Nenner zu bringen ist. Der Mensch ist analog, seine Ausdrucksmöglichkeiten unendlich, der Computer ist digital, seine Benutzungsmöglichkeiten damit begrenzt auf eine Untermenge an Stufen zwischen wenig und viel, laut und leise, hoch und tief. Der Mensch nun verlasse sich als Werkzeug nur noch auf den Computer und beschränke damit seine Kreativität auf den vom Computer vorgegebenen Rahmen. Als prominentes und immer wieder herangezogenes Beispiel benutzt Lanier dabei das in den 80er Jahren relativ gedankenlos zusammengeschusterte MIDI-Protokoll, eine gemeinsame Sprache zur Kommunikation von elektronischen Klangerzeugern, auf Deutsch Elektroorgeln. Diese sieht tatsächlich zur Repräsentation von Lautstärken, Anschlagstärke von Tasten etc. nur 128 Abstufungen vor und die Auflösung von Noten auf der Zeitskala, sprich der Takt, ist rund auf ein 96stel begrenzt. Sieht man sich jedoch die klassische Notation von Musikstücken an, also 5 Linien mit Noten drauf, finden wir als Taktform 2/4, 3/4, 4/4 und selbst ein wildes 11/12 Jazzstück ist mit dem Protokoll problemlos zu handeln, und wenn der Hansaplast-Drummer seine 16stel digital repräsentiert sehen will, ist auch das genauer möglich, als sein spastisches Getrommel hergibt. Die Lautstärkeangaben der klassischen Notation verfehlt in Sachen Auflösung den MIDI-Standard mit seinen 128 Lautstärkestufen sogar um Dimensionen. Von Pianissimo bis Forte gibt es ein paar vage gehaltene Mezzos und Mezzofortes, der Rest ist dem Musiker zur Interpretation freigegeben, sprich der Ansatz Laniers Theorie ist zumindest dünn. Wieso jedoch die digitale Strukturiertheit des Computers den Kreativprozess des potenziell zur Kreativität Befähigten bremsen soll, wird trotz empathischster Beschwörung der menschlichen Freiheit schlicht und einfach nicht klar. Der Schreibende benutzt den PC als Schreibmaschine, der Musiker zur Aufzeichnung von Musik, bei der MIDI schon lange keine große Rolle mehr spielt, der Maler nimmt sich sein iPad und wenn alle keine Lust mehr darauf haben, dann greifen sie zu Stift, Posaune oder Pinsel. Das Argument, technische Begrenzungen hinderten die Kreativität, ist augenscheinlich nur anwendbar auf den Unkreativen. Und da haben wir die Möglichkeiten technischer Einschränkungen für die Kreativität noch gar nicht angesprochen, sagen wir Comics in Schwarz-Weiß, Musik auf der Triola, Ausdruckstanz im Rollstuhl. Gerne angestrengtes Argument ist zudem das Ersticken der Kreativität durch die ungewaschenen Massen und deren ewiges Zitieren, Aggregieren und Syndikatisieren, aber es wird nicht erkennbar und nicht erklärt, was einen intelligenten Kreativen davon abhalten soll, das zu tun, was er kann und möchte, erfinden, erdenken, formulieren, schaffen, nur weil jemand dessen Werke zitiert, auseinandernimmt und wieder zusammenbaut, gerne auch ganz, ganz schlecht. Für einen Kreativen bedeutet es doch keine Freiheitsberaubung, dass die technischen Möglichkeiten zur Kreation durch die technische Revolution der letzten Jahrzehnte jedermann sonst und damit auch den Unbegabtesten zur Verfügung steht. Die Unschlüssigkeit seiner Argumentation spürt Lanier wohl auch und begegnet ihr zunächst mit lähmenden Wiederholungen von Argumenten und dem üblichen Vergleichen von gesellschaftlichen Strukturen im virtuellen und reellen Raum. Interessant, wenn man noch nie darüber nachgedacht hat, ermüdend und spannungslos für jeden anderen. Zudem neigt Lanier dazu, die abstraktesten philosophisch-utopischen Konzepte als Warnschilder für die aktuelle Realität im Leben mit dem Internet aufzustellen. Wenn sich Ray Kurzweil, Nomen est Omen, immer wieder gerne vorstellt, dass wir in nicht näher spezifizierter Zukunft unsere Hirne mit allem Gefühl, gerne auch vielleicht existenter Seele, in das globale Netzwerk einspeisen werden, um dort ewig Cybersex mit großen Blondinen zu haben, hat es so gar nichts damit zu tun, wie wir zurzeit real mit dem Netz und uns in diesem umgehen, und angestrengt Gefahren, Verhaltensregeln und No-Gos daraus zu entwickeln, macht zumindest keinen Sinn. Die ganze Meierei wird von Lanier im Duktus des ganz großen Wurfes vorgetragen, einem Manifest halt. Eine an den Haaren herbeigezogene These jagt die nächste. Die in den Feuilletons vom Autor am meisten ausgebreitete ist zurzeit die vom digitalen Maoismus. Sie wirft imaginären Gegnern beleglos und auch wirklich nicht auffindbar die Meinung vor, den Menschen als kreatives Individuum im Netz zurückzudrängen und von der Intelligenz des Kollektives als das größere, bessere, kreativere Hirn zu träumen. Mal abgesehen davon, dass das mit Maoismus so viel zu tun hat wie Malzbier mit dem Sonnenuntergang, stimmen hier weder Grundannahme noch die Realität, und alles, was bleibt, ist die angesprochene Nummer, einen utopischen Gedankengang zu postulieren und pathetisch vorgetragene Argumente dagegen zu finden. Das Pattern ist klar und lautet auf einen Nenner gebracht: Ich baue mir eine absurde Theorie, behaupte, bestimmte Gruppen verfechten diese, finde die offensichtlichen Gegenargumente und onaniere mit diesen etwas schwülstig herum. Mit diesem Schema werden im Buch die Musikindustrie, das Open Source Movement, der Mindhive, das Cloud Computing und ein halbes Dutzend andere hippe Buzzwords durchdekliniert, bis der Leser nur noch ein paar Zeilen jedes meist dümmlich überschriebenen Kapitels liest, bis er den Fehler in der Behauptung gefunden hat. Dafür muss man kein Geld ausgeben. Da reicht ein Blick in die unteren Rankings von Bloglisten.
Passwort vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschriftet, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg, Plug and Play, versteh ich nicht, Drag and Drop, versteh ich auch nicht, Read Not Error, Sanduhr, Sanduhr, kein Dongle dabei, keine Flatrate, Posteingang voll, Trojaner eingefangen, Software im Arsch, Kontakte gelöscht, PIN-Code vergessen, Überweisung nicht möglich, Mauszeiger bewegt sich nicht, Datenüberschuss, kein Wireless LAN, E-Mail nicht beantwortet, Spam beantwortet, zu wenig Megabyte, Sanduhr, 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 Sanduhr.
Nach diesem Debakel kann man sich vorstellen, wie ein Rezensent an ein extrem gehyptes Buch des Feuilleton-Herausgebers der größten deutschen Tageszeitung herangeht, das zudem neben dem bereits zitierten Verkehrsunfall von Untertitel mit Kapitelüberschriften schmerzt wie »Mein Kopf kommt nicht mehr mit«, »Multitasking ist Körperverletzung« oder »Wenn Menschen nicht denken«. Schlimmer geht immer. Aber auch besser als gedacht. Frank Schirmacher beschreibt überraschend sympathisch den Alltag eines social vernetworkten Autors, der vor lauter Realtime-Kommunikation nicht mehr dazu kommt, Bücher zu lesen wie früher, sich auf Gespräche mit seinem Gegenüber und nur diesem zu konzentrieren und der sich, dies analysierend, auf die Suche nach Ursache und Auswirkung macht. Die Entschuldigungen, ich bin kein Maschinenstürmer, ich bin kein alter Mann, der mit der Welt nicht mehr klarkommt, etc., kommen ehrlich und sympathisch an und man beginnt schnell seine Vorurteile abzubauen, die Schirmacher selbst kräftig mit aufzubauen half, in endlosen Talkshows, in denen er im Gegensatz zum Buch eindimensional für ein sich auf sich selbst besinnen plädierte und den nun wirklich sinnfreien Aufruf an die Informatiker dieser Welt machte, den Usern mehr über das zu erklären, was diese tagtäglich benutzen. Inhaltlich zieht Schirmacher aus dem selbstdiagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom die einzig richtige Schlussfolgerung. Keine allgültige Theorie der Kommunikationswissenschaften stand September 2009 zu entwickeln, sondern sich investigativ seinem Google-Adressbuch zu widmen und den Access, den man als Feuilleton-Chef der FAZ weltweit hat, zu nutzen, um uns vom Stand der Dinge und der Gedanken zu berichten, die Großkopferte der IT-Branche, Medienschaffende, Mediziner und Philosophen im Jahr 2009 umtreibt. Dies passiert im Stil zwischen überlanger Reportage im Feuilleton und philosophietheoretischem Essay, was andeutet, dass Schirmacher schon den einen oder anderen philosophischen Modellgedanken hat und historisch-philosophischen Vergleich zieht, dies aber, im Gegensatz zu Lanier, immer in einer freiraumlassenden Down-to-Earth-Form tut und zudem deutlich treffsicherer. Zum Beispiel ein Vergleich der zeitreglementierenden Allgegenwärtigkeit von persönlichen Zeitmanagementverfahren mit dem Taylorismus, nach dem Arbeitsoptimierer Frederick Taylor Anfang des 19. Jahrhunderts, der das Arbeiten nach der Stoppuhr einführte, und der daraus entwickelte Begriff des digitalen Taylorismus leuchtet ein und bietet einen hübschen historischen Rahmen, um darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, eine weitere Getting Things Done-Methode auszuprobieren, um die eigene To-Do-Liste endlich abzuarbeiten und ob das wirklich die richtige Methode ist, das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Solcherlei intelligente historische Parallelen, Erkenntnisse aus Gesprächen mit allerlei Internetprominenz und persönlichem Befindlichkeitsbericht mit »Ja, kenne ich« Faktor erfreuen über rund 200 Seiten, die man natürlich schnellstens lesen muss in ihrer Form als Hardcover-Book ohne Online-Update. Grundvoraussetzung für den Lesegenuss ist allerdings das Vermeiden allen fettgedruckten, sprich Überschriften, die in ihrer Dümmlichkeit offensichtlichen Moppel-Ich-Lebensratgeber-Assoziationen und oft genug offensichtlichen Widersprüchlichkeit zum folgenden Kapitel nicht vom Autor selbst stammen können. Es kommt einem vor, als wäre das Manuskript auf dem Weg zum Verlag kurz bei der Chefredaktion der Bild-Zeitung zur Beheadlinung gewesen.
Sanduhr, 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 Sanduhr.
Oh.
Ich und mein Computer, wir waren immer ein Team. Plastik mit dem Apfel, ich werd dich nie verstehen. Ich und mein Computer, wir waren immer ein Team. Plastik mit dem Apfel, ich werd dich nie verstehen.
So unterschiedlich in der Qualität die Bücher von Schirmacher und Lanier sind, eint sie eines. Sie sehen Probleme. Lanier sind hochgradig konstruierter, kommentarunwürdiger Bullshit. Schirmachers Beschreibung der digitalen Realität jedoch sind authentisch und zunächst nachvollziehbar. Die kürzere Aufmerksamkeitsspanne, unendliche Möglichkeiten zur Prokrastination, das Streben zu oder Angst vor der permanenten Erreichbarkeit, die steigende Informationsmenge zur eigenen Online-Persona wie die Möglichkeit, diese in Anonymitäten zu kleiden, sind Phänomene, die existieren. Ob diese einer Problembewältigung bedürfen, scheint mir jedoch nicht klar. Zunächst ist gegen die Analyse, gerne auch gegen das in Theorie fassen dessen, was mit uns im digitalen Zeitalter passiert, nichts einzuwenden. Doch bevor man aus einem Phänomen ein Problem macht, sollte man sich doch die Frage nach der Anzahl der Betroffenen stellen. Meine Mutter twittert nicht. 8 von 10 sonst gut vernetzten Freunden benutzten keine Getting Things Done-Methode, um ihren Zeithaushalt in den Griff zu bekommen. Und ich kenne regelrecht niemanden, der News-Overkills wie Spiegel Online oder CNN in der Twitter-Timeline oder dem RSS-Feed-Reader hätte. Spricht Schirmacher eventuell nur von einem Mikrokosmos, bestehend aus den Top 1000 der Follower-Rangliste, die wirklich, wirklich immer auf den BlackBerry starren müssen? Ich weiß, das Problem ist real, solche Leute gibt es, aber nur, weil ein paar Multiplikatoren sachlich oder pathologisch gezwungen sind, in absoluter Realtime mit dem Internet zu verschmelzen, ist Multitasking noch lange keine Körperverletzung. Für viele ist es eine durchaus interessante Art und Weise, seinen Tag zu verbringen und am Pissoir mal fix die Twitter-Timeline zu checken, statt sich die Graffitis an der Klowand anzugucken. Abschließend die Facebook-Debatte. Sie kocht und kocht, Manifeste, Aufrufe, gar Gesetze zum Schutz der heiligen Privatsphäre werden geschrieben und was macht der Facebook-User? Er updatet seinen Status, als wäre nichts geschehen. Frechheit. Der ganzen Debatte liegt die Prämisse zugrunde, dass Informationen über mich selbst so wertvoll sind, wie mein materielles Eigentum damit qua bürgerlicher Gesetzgebung ebenso schützenswert. Abgesehen davon, dass wir uns angeblich bei jedem Facebook-Profilzugriff eines Fremden benehmen wie aufgescheuchte Urwaldbewohner, die glauben, der Mann mit der Kamera raube ihnen die Seele, gibt es 3 ernsthafte Argumente, die der Hysterie entgegenzuhalten wären. Erstens, was die Reaktion der tatsächlich Betroffenen, sprich der x Millionen Facebook-Nutzer betrifft, findet diese faktisch nicht statt. Wollen wir uns tatsächlich auf den Standpunkt stellen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Die viel einfachere Begründung ist die, dass der Facebook-Benutzer seine privaten Daten preisgeben will. Er will sich darstellen, interagieren, stolz Farmen herzeigen, Kinderfotos und die Freundesanzahl steigern. Soziologen werden Theorien finden, warum bis dahin, sprich das Verhältnis von medialer Aufregung und realer Anteilnahme gegen großartige Reglementierungen in diesem Bereich. Zweitens liegt diese Who-Cares-Einstellung nicht nur daran, dass der Mensch offensichtlich gerne von sich erzählt, sondern dass der Schaden, der durch die Veröffentlichung von privaten Daten entsteht, minimal zu sein scheint im Verhältnis zum Spaßverlust, den die Nichtveröffentlichung bedeuten würde. Zwar googeln und Facebooken in den USA die überwiegende Anzahl von potenziellen Arbeitgebern ihre künftigen Angestellten, aber negative Auswirkungen scheinen mir nur anekdotisch, denn dem Fließbandarbeitgeber ist das Hirschgeweih seiner Schrauberin wohl ziemlich egal und wer in einem öffentlichkeitswirksamen Beruf Anstellung sucht, sollte sein Public Profile sauber zu halten wissen, dort ist die halbwegs hellgraue Facebook-Weste zu Recht Qualifikationsmerkmal. Und was die Einsicht von privaten Daten durch Firmen zum Zwecke der Werbung betrifft, wirklich? Im Zeitalter von Spamfiltern mit Fehlerraten im Promillebereich haben wir keine Angst mehr vor Spam. Punkt. Auf das dritte und sicher stärkste Argument gegen eine Reglementierung der digitalen Privatsphäre wird in keinem der rezensierten Bücher eingegangen, denn es ist schwer, gegen das fast schon physikalische Grundsatz, digitale Daten sind verlustfrei kopierbar, anzuargumentieren. Denn dieser Grundsatz sagt nicht weniger, als dass ein Schutz von privaten Daten in einem öffentlichen Netzwerk schlechterdings nicht möglich ist. Du willst Privatsphäre, zieh den Stecker. Klingt drollig, ist aber Realität. Man kann das faschistischste Datenschutzgesetz auf dieser Seite von Alpha Centauri beschließen und morgen Facebook abschalten. Wenn ich den Schnappschuss der kiffenden Bundeskanzlerin auf meinem USB-Stick habe, bin ich der König von Deutschland. Die Schlussfolgerung kann also nur lauten, den Mediensturm als solchen abzutun, sich ab und an die Frage stellen, welch unverschämten Fortschritt die digitale Revolution uns in der Real-Time, im Real-Life beschert, wie das alles 1995 war und uns dann in den Biergarten setzen, in wenigen Augenblicken einen Artikel der heutigen New York Times downzuladen, ihn mit 2 Klicken an jemanden in Italien zu senden, den man noch nie gesehen hat, aber total fetzig findet, 1000 Follower lesen mit, 20 Facebook-User kommentieren, 17 sind begeistert, 2 nicht Bericht und einer gibt den klügsten Gedanken dazu, den du je gelesen hast. There is no privacy, get over it. Und Gott sei Dank.
Passwort vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschriftet, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg, Plug und Play, versteh ich nicht, Drag und Drop, versteh ich auch nicht, Read Not Error, Sanduhr, kein Dongle dabei, keine Flatrate, Posteingang voll, Trojaner eingefangen, Software im Arsch, Kontakte gelöscht, PIN-Code vergessen, Überweisung nicht möglich, Mauszeiger bewegt sich nicht, Datenüberschuss, kein Wireless LAN, E-Mail nicht beantwortet, Spam beantwortet, zu wenig Megabyte, Sanduhr. Sanduhr.